mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr euch für die aktuelle Folge mit den Waffeln einer Frau interessiert, denn unser Freund Bürger Lars Dietrich ist zu Gast und I must say, I love him.
Er ist very funny, kann man erstmal sagen. Und was mich ein bisschen beruhigt hat, ist, der Mann ist inzwischen auch 50. Das finde ich so. Oder der ist so alterslos, aber der ist jetzt auch 50.
Ja, schön. Der ist auch 50, aber der ist irgendwie, der. Ich glaube, der ist gar nicht wirklich 50. Das ist ein Rechenfehler, weil ausschauen tut er wie 30.
Das stimmt.
Ist ein bisschen eine Mischung aus Jan Köppen und Jake Gyllenhaal, ist mir aufgefallen. Ja. Und weißt du, was bei dem wirklich so toll war? Der hat einfach durchgehend gelacht.
Ja, das ist einfach ein guter Typ, der ist ein positiver Typ, finde ich. Und vor allen Dingen einer, der auch, ja, der hat gute Geschichten mit am Start. Super Gespräch zwischen euch beiden gewesen.
Absolut. Also wir brauchen gar nicht mehr dazu zu sagen. Was mir bei ihm sehr gut gefallen hat, er ist offensichtlich ein sehr, sehr glückliches Kind gewesen. Und aus dieser glücklichen, behüteten Kindheit, aus einer Familie heraus mit viel Zusammenhalt, er erzählt auch viel darüber, damals noch in der DDR, der war 15, als die Mauer gefallen ist oder so, daraus schöpft er, glaube ich, noch heute wahnsinnig viel für sein ganzes Leben, aber auch für seine Arbeit. Aber hört selbst. Mit den Waffeln einer Frau, heute mit Bürger Lars Dietrich. Ladies and Gentlemen, es geht los. Hold on to your seat. Lustiger Besuch ist heute in unser Studio gekommen. Bürger Lars Dietrich ist da!
Tada! Fröhlicher Besuch. Lustig, das ist ja immer so eine Sache.
Ja, lustig heißt ja, dass die anderen auch lachen. Fröhlich heißt, dass du lachst schon mal.
Ich bin fröhlich und stecke damit manchmal an.
Das stimmt wirklich. Stimmt. Ich sage auch häufig zu meinen Kindern, wenn nur du lachst und sonst keiner, könnte es ein Zeichen dafür sein, dass es dann doch nicht so lustig ist, was du machst.
Nein, das ist dann Fröhlichkeit.
Ja, genau. Und Aggression auch manchmal.
Ja, doch, manchmal muss man das auch mal so rauslassen. Auf diese Art und Weise.
Aber ich glaube, du bist einer, der sich darüber im Klaren ist, welchen Job er zu machen hat.
Ja, irgendwie war das von Anfang an so. Also war schon irgendwie alles mir in die Wiege gelegt worden. Also ich konnte nicht anders. Die Leute mussten schon lachen, als ich auf die Welt kam.
Ja.
Und ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass es dann wirklich auch so war. Also ich finde es krass. Wie das Schicksal manchmal so.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, ich finde, also im besten Sinne ist es eine amerikanische Einstellung, die du ja bis heute hast. Ja. Weil ich habe dich immer erlebt, wenn du kamst und wenn du für irgendwas Promotion gemacht hast oder wenn du einfach als Gast da warst, du hast immer abgeliefert. Und es gibt ja so ein bisschen, und ich finde, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen schon manchmal den Deutschen und auch den Amerikanern. Der Ami, der geht in die Talkshow und der erzählt halt wirklich, der kehrt sein Innerstes nach außen, der sucht drei geile Gags raus und die erzählt er irgendwie. Und die Deutschen, auch gerade so die Schauspieler, sind ja immer so, ach, ist doch jetzt auch gar nicht so wichtig, was ich in meiner Freizeit mache und eigentlich möchte ich jetzt gar nicht darüber reden und so, weißt du? Also das ist dann wirklich schwierig.
Ja, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu merken und ich bin dann doch mehr amerikanisch beeinflusst.
Wie kommt das?
Durch meine ostdeutsche Vergangenheit.
Ja, deswegen frage ich.
Ich glaube, das hat schon was damit zu tun.
Du warst der Einzige in der DDR, der ausschließlich amerikanisches Fernsehen geguckt hat.
Naja, also auf jeden Fall einer von wenigen. Also die meisten haben ja keinen Westfernsehempfang gehabt. Da ging es ja dann schon los. Aber ich konnte ja, weil ich ja in Potsdam gelebt habe und die Mauer durchs Wohngebiet ging, habe ich auf jeden Fall wunderbar alles mitbekommen. Sogar AFN gehört damals. Und ja, ich habe schon gemerkt, dass die Amis ein lockeres Völkchen sind, was Entertainment angeht. Geht. Mhm. Und irgendwie gab es da auch Parallelen zu meiner Familie. Die waren nämlich auch alle sehr locker.
Ja, das ist ja interessant eben. Ja, aber das macht letztendlich ist da die Familie, aus der man kommt, ist ja das A und O. Die bestimmen ja letztendlich alles. Bist du dann, als die Mauer fiel, wir sind ja ungefähr gleich alt, warst du noch ein bisschen zu jung, aber als du erwachsen warst, bist du mal nach Amerika gleich gefahren oder was war das Erste, was du dir geholt hast, was du endlich live sehen wolltest und nicht nur über die Mauer irgendwie mithören?
Also meinst du das in Amerika oder das erste, was ich mir in geholt habe, als die Mauer fiel?
Für dich typisch westlichen Sachen, die du einfach nicht, die du dir dann geholt hast.
Ja, so. Das war verrückt, war das auf jeden Fall. Schöne Story, weil ich ja Hip-Hopper schon war. Ich war ja Hip-Hop begeistert, damals schon zu DDR-Zeiten und habe Beat Street geguckt. Ich war diese Generation gerade auch im Osten. Wir wurden von Beat Street total angefixt. Mhm. Das war das erste Mal, dass wir dann halt überhaupt eine dunkelhäutige Kultur, ich weiß gar nicht, wie man sich jetzt da ausdrücken soll, aber irgendwie kennengelernt haben und uns total damit identifiziert haben. Mhm. Die hatten ja auch nichts in der Bronx, aber immerhin mehr und cooleres als wir im Osten und deswegen waren das so Vorbilder von uns und wir hatten auch versucht, aus nichts was zu machen. Mhm. Und die trugen alle, sie hatten so einen ganz bestimmten Look in dem Film, die hatten alle so eine Kängelhüte.
Ja.
Und zwar waren das so Filz Tropenhelme. Ah. So dieser Detektiv-Style.
Ich weiß noch, waren es nicht auch so die es jetzt immer noch so gibt, die oder? Die so ein bisschen aussehen, aber wo eigentlich jeder doof mit aussieht, aber die irgendwie saucool sind.
Ja, ich weiß nicht, ich habe mich sofort in diesen Hut verliebt. Die gibt's eben leider nicht. Deswegen bin ich immer noch am Ersteigern und so bei eBay und so. Ich suche immer noch neue Modelle davon. Und das war total verrückt. Und ich habe im Osten, weil ich ja eben dann Breakdance und gemacht habe und Rap, also Hip-Hop ausgelebt, heimlich erst natürlich, bevor der Film in die Kinos kam. Weil das ja eben eine amerikanische Beeinflussung war. Das wollte man natürlich nicht bei uns im Staat.
Auf keinen Fall.
Nein. Und auf jeden Fall haben wir uns dann aus Oma-Hüten dann irgendwelche, dann auf den Oma-Hut dann einen Knopf drauf gemacht und dann hatten wir uns so ein bisschen so gefühlt, als wie die Leute aus der Bronx, wie die im Westen oder was weiß ich, in Amerika. Und als die Mauer fiel, bin ich dann so spazieren gegangen mit meinem Begrüßungsgeld. Da habe ich mich ja auch erstmal 4 Stunden anstellen müssen. Gefühlt. Aber das waren wir ja gewohnt.
Ja.
Im Osten hat man sich ja überall angestellt, immer wenn es was Schönes gab. Und Westgeld, da hätte ich mich auch 3 Tage angestellt für.
Ja.
Und dann bin ich aber knausrig gewesen. Ich habe erstmal geguckt, wofür gebe ich das aus?
Ja,
und dann
kam ich 100 an. Mark gab es, ne?
Ja, 100 Mark Begrüßungsgeld. Und dann bin ich an einer Boutique vorbeigekommen und die hatten dann diese Hüte da hängen. Und ich dachte, ich spinne. Und der Hut kostete 90 Euro.
Nein, das ist so brutal. Willkommen im Westen.
Ja, und dann war aber das so, dass ein Verkäufer, den ich gefragt habe, was habe ich denn überhaupt gefragt? Ich habe mich gedacht, ob ich den mal aufsetzen kann. Und da sagte er, dann war der ganz begeistert, dass ich so mich auskannte und wusste, was das für ein Hut ist.
Ja.
Der sagt, ey, du bist ein König mit einem Kängel. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, weil du der erste Ossi bist, der sich keine Bomberjacke kauft bei mir im Laden, kriegst du ihn für 75 Mark.
Das war ein Deal.
Habe ich gekauft. Das war das Erste, was ich mir gekauft habe.
Und hast du
das ganze Begrüßungsgeld eigentlich ausgegeben für einen Filzhut?
Und hast du den gut in Ehren gehalten?
Ja, und ich trage den immer noch. Ich habe ihn heute zwar nicht aufgesetzt, aber irgendwie, also im Winter trägt er sich besonders gut.
Ach, ist das toll. Das ist doch super.
Ja, das macht Spaß. Und ich fühle mich
dann
immer noch.
Sozusagen das ganze Lebensgefühl steckt.
Ja, total. Und je älter ich wurde, desto cooler fand ich mich mit diesem Hut.
Ja, klar.
Ja, und wer aufmerksam auf der Straße dann mal guckt irgendwie und jemand mit so einem Hut sieht, das bin eigentlich ich.
Das bist in der Regel immer du, weil sonst kriegt keiner mehr sowas.
Sonst trägt keiner diesen Hut.
Also du findest dich sehr cool. Du hast 3 Kinder. Finden die dich auch cool?
Ich denke schon.
Das ist ja toll.
Ich denke schon.
Weil ich denke auch, dass ich eigentlich sau cool bin und wir überhaupt total coole Eltern sind und so jung und wir hören ja auch die gleiche Musik und so. Aber ich merke doch irgendwie, sie also richtig cool finden. Ich bin, glaube ich, dann doch nicht mehr genug Street.
Ja, so credible will ich jetzt gar nicht wirken. Also ich finde es ja auch schön, wenn die Fehler an mir sehen.
Ja.
Und das gibt mir eigentlich ein gutes Gefühl, dass sie mich jetzt nicht komplett als Vorbild nehmen, sondern dass sie dann auch sehen, also irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt gehe ich mit, aber dann irgendwie, das ist ein bisschen drüber oder was weiß ich. Finde ich ja auch gut. Das ist ja das Gesunde an denen.
Ja.
Aber die finden schon cool, dass ich noch einigermaßen durchgeknallt bin.
Ja, total. Und vor allem, du machst ja wahnsinnig viel Programm für Kinder eigentlich.
Ja.
Also das war ja immer schon so.
Ja.
Und war das eine bewusste Entscheidung?
Nein.
Oder war das, ja, weil es ist ja, ich glaube nämlich bei vielen, die landen irgendwie im Kinder, sag ich mal, Programm oder irgendwie mit irgendwas mit Kindern. Und am Ende ist es dann total super, weil diese Zielgruppe ist ja großartig.
Ja. Ja.
Und du bleibst ja total jung, viel besser als die dann, sag ich mal, die nur noch die Alten bespaßen, die dann irgendwann wegsterben.
Also, solange ich mich nicht verstellen muss, irgendwie fühlt sich das auch für mich richtig an.
Ja.
Also das ist ja das Gute gewesen. Also auch als Kind musste ich mich nicht verstellen. Ich war halt schon immer kindlich. Und ich habe das irgendwie nicht verloren. Also wahrscheinlich durch diese Begeisterung eben auch für solche Hüte. Das habe ich bis ins hohe Alter jetzt mitgenommen.
Sag mal, soll ich mal anfangen, Hüte zu tragen vielleicht?
Naja, wenn das dein Ding ist, du musst dir das jetzt nicht von mir aufzwingen lassen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass du das tragen kannst.
Zum Kängelhut würde ich gut aussehen.
Ach, ich habe so eine Sammlung jetzt mir angeschafft. Also mittlerweile habe ich, weiß ich nicht, 50 von diesen.
Du hast doch immer Caps auf und so. Man sieht dich eigentlich relativ selten so richtig. Aber du hast eine sehr gute Frisur.
Ja, eine schöne
sehr
Frisur.
Gut geschnittene Haare auch. Du siehst sehr ähnlich aus wie Jan Köppen. Ist dir das schon mal gesagt worden?
Ja, das wird mich jetzt gerade momentan irgendwie oder wurde mir gesagt.
Halten die dich die ganze Zeit gesagt, für Jan Köppen, der ja jetzt eigentlich noch im Fass noch in Australien sein müsste eigentlich.
Ja, gefühlt ist er noch, also ich habe es jetzt nicht so ganz so verfolgt, aber als das Dschungelcamp dann losging, diese Staffel vor allen Dingen, da wurde es mir immer mehr bewusst gemacht von den Leuten, die mir dann auf Insta schrieben oder was weiß ich, du siehst aus wie Jan Köppen, und das war zwar vorher schon so, aber durch das Dschungelcamp, da hat man ja auf einmal so eine Reichweite.
Ja, klar.
Wenn man so aussieht wie Jan Köppen, kriegt man dann immer mehr Follower dann dadurch. Lieber,
so, solange du nicht aussiehst wie Sonja Zietlow, ist alles in Ordnung.
Ja, irgendwie, ja.
Freust du dich aufs Jahr 2023? Ich habe irgendwie, ich musste wirklich lachen, weil ich kriege immer so ein Infoblatt über meine Gäste und da steht dann immer oben, startet demnächst seine Tour oder so. Und bei dir standen irgendwie so 5 Sachen. Da geht's jetzt mit dem Theaterstück los, dann startet die Show Dein Song, dann startet das Hörspiel und der Podcast geht auch weiter. Irgendwie
ja.
So.
Ja, also das sind ja schon mal so ein paar Sachen, wo ich mich drauf verlassen kann. Das steht, da freue ich mich drauf und so. Und alles andere wird drumherum organisiert und gemacht und
was
getan.
Ist denn alles
also ich mache
andere?
Ja ganz viele Sachen. Ich mache ja, wie du schon ansprachst, nicht nur Fernsehen für Kids,
ja.
Sondern ich mache auch Musik.
Mhm.
Eigentlich für alle.
Ja.
Ich sag jetzt mal für Kids irgendwie, damit das eine Zielgruppe irgendwie ergibt. Aber eigentlich mache ich das auch für jung gebliebene Erwachsene, für Eltern, die Spaß haben an meinem Humor und so. Und ich mache nach wie vor auch gerne noch Hip-Hop-Musik. Und habe ja auch ein Album schon vor schon 3-4 Jahren irgendwie rausgebracht für Kids. Cool. Hip-Hop für die ganze Familie sozusagen. Ja, es ist möglich. Es ist möglich, weil natürlich die Generation, die mit mir damals schon als Eltern, die mich damals gefeiert haben, die haben ja jetzt auch Kinder. Die sind ja mittlerweile auch schon fast Großeltern.
Ja, und um ehrlich zu sein, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich so mitkriege momentan. Hip-Hop wird ja jetzt auch so ein bisschen, weil es gibt ja, weißt du, die neue Generation an Hip-Hopern, die wollen ja auch nicht mehr die ganze Zeit sagen, fick die Bitches, weil die jetzt auch sozusagen mit ihrer Schwester, Mutter und Freundin in Konflikt kommen, weil die sagt, hör mal, auf.
Ja, ja.
So, das heißt, man darf ja heute als Hip-Hopper auch nicht mehr so sein wie früher. Das heißt, die fangen ja jetzt auch alle an, ja. Texte zu machen, die, sage ich mal, ein bisschen andere Sachen enthalten, als das vielleicht so vor 20 Jahren noch der Fall war.
Ja, ja. Aber wenn du es verfolgt hast, ich habe ja vor 20 Jahren auch nicht viel andere Sachen gemacht, nee. Als ich jetzt mache, ja. So, weil durch diese sonnige Gemüt, durch diese positive Beeinflussung auch von meinem Umfeld damals, und wir haben ja auch immer das Beste draus gemacht im Osten, das war eigentlich immer positiv. Also wir haben eigentlich nie negative Texte schreiben müssen.
Nee.
Komischerweise. Nee. Also, boah, ja. Eigentlich sollte man so ein fröhliches, positives Lebensgefühl vermitteln, auch wenn man aus so komischen Ländern kommt wie ich, aus der DDR. Das hat irgendwie aufgebaut, das hat Freude gemacht. Und,
ich höre die ganze Zeit Zukunft Pink von Peter Fox.
Ja, siehste.
Hörste auch? Ja, kennste?
Ja, natürlich.
Oh, Peter Fox. Kennste?
Ja, geil.
Oh, ich habe meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will. Und das ist aber auch schon das Aggressivste, was vorkommt. Und dann ist es einfach nur cool und nur toll. Ja. Genauso finde ich, das sowas möchte ich hören.
Ja, nee, natürlich. Das ist ja, es gibt's ja auch. Es gibt ja auch Leute, die guten, also was heißt guten, positiven, optimistischen Hip-Hop, erwachsenen Hip-Hop auch machen.
Ja.
Bloß die sind dann halt meistens, die muss man erstmal dann finden und so, und weil eben das andere halt dann im Fokus steht, was eben böse ist.
Hören deine Kinder auch eine bestimmte Art von Sachen, die du, wo du manchmal so ins Kinderzimmer kommst und sagst, hallo?
Ja, das ist bei meistens bei den Jungs.
Bei mir hört schon auf, wenn immer nur ich und dich.
Ja, genau.
Immer ich und dich und Ghetto.
Genau.
Und irgendwie, ich bin im Knast und so. Und ich denke mir immer so, oh Gott, das ist so lustig, weil man macht den Kindern so ein Pipi-Langstrumpf-Leben. Ja. Und alles ist immer so
man
Bio
will ja auch
aus
sich
der
selber
Region
aus dieser Welt raus.
Und Ding und so.
Ja.
Und dann, und die Kinder gehen ins Kinderzimmer, machen die Tür zu und beamen sich mit einem Knopfdruck ins Ghetto, in den Knast, ans Cottbusser Tor, in die Drogendings und so. Und man denkt sich immer, warum müsst ihr euch denn immer gedanklich in Tiefgaragen aufhalten, wo irgendwie Crack geraucht wird? Wir haben es doch hier so schön.
Na ja,
geht
gut.
Doch mal raus und reitet mit den Pferden aus. Oder lasst euch vom Chauffeur ein bisschen rumfahren. Nein, ich mache Witze.
Nein, aber stimmt.
So, weißt du?
Ja, es stimmt, aber ich habe da gar keine Angst vor. Erstmal ist es ja ganz normal. Ich weiß noch, wie ich damals Rap überhaupt gehört habe, hat mein Vater immer schon rumgemotzt. Das ist doch keine Musik, was soll denn das? Hat das mal so nachgeäfft. So Blödsinn. Und so, also da waren die Erwachsenen, das hat schon gereicht, dass einfach nur einer gerappt hat und nicht gesungen. Das war schon für die, was weiß ich, ganz krasse.
Meine Mutter hat gesagt über meinen Cousin, die haben solche Probleme mit dem, der trägt nur Turnschuhe. Das war damals, das war in den 80ern, war das maximal größte Problem, was du als Eltern haben konntest. Ein Kind, wir haben solche Probleme, der trägt nur Turnschuhe.
Ja.
So.
Ich ja auch, bis heute. Und ich habe platt, Knicksenk, Spreiz, Plattfuß. Und die Ärzte haben immer gesagt, und die Orthopäden, nein, du musst Einlagen tragen und was weiß ich.
Ja.
Und Gesundheitsschuhe habe ich alles nicht gemacht. Ich bin immer noch Knicksenk, Spreiz, platt.
Ich wollte
unterwegs.
Gerade sagen, aber obenrum ist alles extrem in Schuss.
Ja, ich versuche ja auch noch, was heißt versuche? Ich bin halt agil.
Ja, natürlich. Entschuldige, du bist jetzt 50 geworden, aber es ist ja kein Todesurteil.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also das ist doch eine tolle Sache. Jetzt irgendwie aus der Sicht, ich weiß noch 50, an meinem 50. Geburtstag musste ich immer denken an die Schumanns. Ich heirate eine Familie. Der 50. Geburtstag. Peter Weck. Das war für mich ein 50-Jähriger früher.
Ja, aber Peter Weck.
Schneeweißes Haar.
Ja, 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 genau. Und man ist ganz gediegen. Und so
ja,
Klorolle hinten, Klorolle auf der Rückbank.
Ja, ja. Und wenn ich das gucke, wenn ich mir da so eine Folge angucke, ich fühle mich immer noch ganz weit weg entfernt von dem Alter, das er da verkörpert.
Ja, aber da hat sich ja auch total viel verändert. Aber lustigerweise sehen uns trotzdem 20-Jährige,
ja, gut,
sehen uns als 50-Jährige und die sehen, finden uns genauso alt, wie wir damals Peter Weck alt fanden.
Guck mal,
ich,
die Alten, die tragen Turnschuhe. Oh Gott, ist das peinlich.
Gott, wie peinlich. Ja, es ist auch schwer, weil unsere Kinder ja, ich bin ja auch, ich sag dann, nee, also das Lied finde ich nicht gut. Du musst mal das hier hören. Und so, und dann denke ich mir, Gott, ja, jetzt fange ich schon an, mit denen irgendwie einen Musikgeschmack haben zu wollen und so, weißt
ja,
du?
Naja, ich nicht. Ich lass mich, also wir beflügeln uns gegenseitig so. Also ich spiele denen auch schon so Klassiker vor. Also immer die Reihenfolge. Die müssen schon erstmal alles durchleben, was ich toll fand.
Ja.
Und dann irgendwann müssen sie sich ja auch mal ablösen, genau, und so. Und ich glaube, trotzdem sind die noch mit einem Bein auch noch in der alten Zeit, so wie ich das ja auch irgendwie hatte. Ich habe immer Schlager gehört, bin ja mit Hitparade groß geworden und so. Mhm. Und das war ja auch was ganz Tolles. Schlager war ja nochmal noch ein bisschen, was weiß ich, realer früher. So kommt es mir auf jeden Fall vor.
Ja, also es gab auf jeden Fall eine riesige Gruppe an Leuten, die das eben... Die, heute ist das ja immer so ein bisschen so verschämt. Ja, wir haben auch mal, wir waren auch mal im Schlager-Move, war eigentlich ganz lustig und so, aber es wird immer so ein bisschen unter der Hand gehandelt, ja. Und dabei ist es ja, finde ich, eigentlich größte Errungenschaft der letzten Jahre, dass sich Musikstile miteinander vermischt haben.
Ja.
Und dass eben alle Helene Fischer gut, ja, weißt du, dass man
ja,
eben
natürlich,
so, und dass eben alle auch, dass man auch sagt, ja komm, wenn der Florian Silbereisen eine Show moderiert, dann kommt da aber auch irgendwie ein internationaler Star hin und dann ist das auch, dass das alles nicht mehr so getrennt voneinander ist.
Fast, ich finde, schon. Fast schon erschreckend.
Toll. Ja.
Fast schon erschreckend manchmal, wie das jetzt ist, aber dass dann auch bei diesen ganzen Schlagerkonzerten dann lauter kreischende junge Mädels stehen,
ja,
und so Kids. Das war ja damals in den 90ern jetzt nicht so unbedingt so angesagt.
Nee, da gab es ja ganz kleine Jugendkultur und alles andere fand man total doof. Und jetzt vermischt sich das irgendwie immer mehr.
Ja. Nee,
finde ich auch.
Genau. Wie bin ich jetzt eigentlich da hingekommen?
Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich mit dir darüber reden, dass du gesagt hast, in einem lustigen Podcast, der heißt Promille-Lingeling.
Da hast du reingehört. Ach Mensch.
Promille-Lingeling
von Christian Kühn. Genau.
Da dachte ich mir, was ist das denn bitte für ein lustiger Titel?
Ja, das ist der Intendant von der Dresdner Komödie.
Ja.
Und da ich da auch, ich spiele ja mittlerweile auch ab und zu mal gern Theater, Komödie natürlich. Und da habe ich gerade in der Komödie Dresden dann zum ersten Mal eine Plattform geboten bekommen.
Ja.
Auch eine Paraderolle bekommen und in dem Stück Machos auf Eis, da war ich so ein durchgeknallter Karaoke-DJ, passend zum Thema.
Super.
Genau. Und und in diesem Promille-Linge-Linge-Ling vom Intendanten Christian Kühn, da wurde ich halt auch mal eingeladen,
da telefonisch. Da hast du gesagt, ich muss beim Lachen häufig pupsen. Aber das ist nur
habe ich das wirklich gesagt?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Ich kann mir sonst nicht erklären, wie das hier reinkommt.
Aber manchmal muss ich, oh komm, erst der Pups und dann der Lacher. Also es ist immer unterschiedlich.
Solange kein Land mitkommt, wie meine Mutter sagt. Das finde ich einen so lustigen Ausdruck.
Ja, es gibt schon lustige Sachen.
Ich muss aufpassen, dass nicht Land mitkommt. Das finde ich einfach den lustigsten Spruch der Welt.
Ich finde auch Sprühwurst lustig.
Sprühwurst finde ich auch lustig. Und am Wochenende habe ich auch wieder den alten Witz gehört, über den ich immer lachen muss. Bitte Kinder weghören. Sagt ein Mann, meine Freundin meint, ein kleiner Schwanz ist nicht schlimm. Aber mir wäre es schon lieber, wenn sie gar keinen hätte.
Sowas ist süß, irgendwie. Wenn man drüber nachdenkt, dann vielleicht nicht mehr so, aber es ist süß.
Ich liebe es.
Ja.
Also, ich...
Schön in die Kerbe gehauen.
Lass uns bitte kurz über deinen Geburtstag sprechen. Du bist 50 geworden. Was bist du für ein Typ? Weil es gibt ja unterschiedliche Menschen, die einen sagen, ach, Geburtstag ist mir gar nicht wichtig. Ich war alleine am Strand und bin mit dem Hund spazieren gegangen. Und dann gibt es welche, die sagen, ich hau jedes Jahr auf die Kacke mit meinen Freunden und feier.
Überhaupt nie. Schon mit 13 habe ich das nicht mehr gemacht irgendwie. Also eigene Partys zu geben und so. Ich bin immer gerne auf Partys gegangen und ich wurde auch gerne eingeladen. Aber dann selbst hatte ich so viel Druck dann immer. Ich weiß auch nicht.
Außerdem
hatte ich auch so Freundeskreise so unterschiedlichster Art.
Ja, ja.
Und die zusammenzubringen, das konnte ich mir immer gar nicht vorstellen.
Ich bin oft früher, als ich noch nicht so geübt war im Gastgeben, bin ich aufs Klo gegangen, wenn nicht alle sofort miteinander geredet haben, habe ich es nicht ausgehalten. Dann bin ich aufs Klo gegangen, habe die Tür zugemacht, habe mich aufs Klo gestellt und habe mir so gedacht, Und komischerweise, wenn man mal aufhört, sich zu engagieren und die ganze Zeit den Hampelmann da draußen zu spielen, lief das total gut. Sobald ich auf dem Klo war, haben die sich miteinander unterhalten.
Okay, das habe ich nämlich nicht ausprobiert. Siehste? Ich habe nämlich immer diesen Hampelmann gemacht.
Du bist diesen einen Schritt nicht gegangen.
Ja, eben, weil die Leute saßen dann wirklich, die einen da, die anderen da, so untereinander. Und dann haben die meistens auch manchmal nur gar nichts. Die saßen dann da und haben gewartet so, und jetzt?
Ja, so, was passiert denn jetzt?
Ja, Lars, genau. Was ist denn jetzt? Machst du jetzt was?
Nee, das ist ja, aber solche Leute, ganz ehrlich, das ist ja das Letzte. Man braucht auch Gäste, die sich für den Abend verantwortlich fühlen, die reinkommen und gleich so bam sagen, ich bin bereit für Amüsement.
Ja, die sich interessieren für das Leben auch anderer Leute und so und auch aufeinander zugehen, aber das war dann komischerweise immer so eine Hemmschwelle zwischen denen. So wie damals in der Kinderdisco, wenn man dann irgendwie in der Schulklasse gegenüber die Mädchen, da die Jungs und dann
schmerzhaft.
Erst gegen Ende hat sich dann irgendjemand getraut, mal zu tanzen mit denen.
Schmerzhaft. Und dann am Ende die letzten zwei Minuten waren alle super drauf und dann kam die Mutter mit dem Hund. Barbara, komm, wir gehen.
Ja, das ist halt, das war dann nur ärgerlich. Und wir alle, oh, noch einen, noch einen.
Aber bist du nicht eben wahrscheinlich auch von deiner Veranlagung so wie ich? Du kannst es auch überhaupt nicht aushalten, wenn Leute nicht sofort miteinander harmonieren.
Ja, das ist halt schwierig. Ich fühle mich dann halt auch ganz oft wirklich als verantwortlich. Mhm. Das ist dann auch so doof. Also ich will ja auch entspannen können und so. Am liebsten mich irgendwie hinsetzen in die Ecke, mit jemandem reden in Ruhe. Aber wenn ich dann sehe, da ist da etwas weiter, dann auf der Couch so ein Paar sitzt, traurig, weil keiner sich mit denen abgibt.
Aber die sagen dann hinterher, danke, es war so lustig. Und dann denkt man sich, wie kommt ihr da drauf?
Ja. Stimmt, ja. Mhm. Ich fand's nicht so. Ja, nein, deswegen mache ich das irgendwie wirklich, das habe ich mal ganz gut gemacht. Ich habe zu meinem Geburtstag immer einen besten Freund eingeladen oder so.
Ja.
Mit dem bin ich dann essen gegangen oder hab dann gemeinsam mit den, oder zwei beste Freunde und was weiß ich.
Okay.
Aber nie so eine große Party jetzt selber organisieren müssen. Nee, das ist
okay.
Nicht mein,
ich mach
mein
immer,
Ding gewesen.
Ich mach immer Party. Ich bin auch raus aus der Zeit, wo ich aufs Klo gehe. Ich schmeiß die aufeinander und dann denke ich mir so, jetzt unterhaltet euch hier, Ärsche. Ja. Weil es ist jetzt eure Verantwortung, euch hier heute irgendwie zu amüsieren. Und dann klappt's eben auch.
Ja.
Dann klappt's auch. Und dann mache ich auch so eine Tischordnung und dann denke ich mir auch richtig was dabei. Also ich lasse die dann richtig hinsetzen, weißt du?
Ja,
und,
ich auch
dann,
ganz gut.
Das macht auch sehr viel Spaß. Und dann sieht man auch gut, wenn es aufgeht. Es gibt natürlich immer den ein oder anderen, sage ich mal, schwarzen Peter, der dann mit dabei ist, der Partner von jemandem oder die Partnerin, wo man so sagt, boah, hoffentlich ist die krank.
Oder wenn die getrunken haben und dann auf einmal sich dann das Bewusstsein so verändert oder die Persönlichkeit der Leute dann, dann fängt er auf einmal an, so richtig peinlich inner abzugehen. So, boah, belästigt alle oder keine Ahnung.
Ah, das hatte ich schon lange nicht mehr.
So was hatten wir in den Familien, bei meinen Familienfeiern, da war es immer ganz. Die ruhigsten Leute, die sonst im Leben immer kaum was gesagt haben, wenn die was getrunken hatten, dann fingen die auf einmal an, hier loszulegen, frivol zu werden.
Aber weißt du...
Die Mädels in den Po zu kneifen und solche Sachen.
Fantastisch, gibt's ja gar nicht mehr heutzutage. Ich finde, es muss ja auch frivol werden. Ich bin jetzt an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich alles unter Dach und Fach habe. Und ich würde mal sagen, jetzt es läuft. Also wenn ich jetzt nicht total an die Wand fahre, dann läuft's noch ein bisschen weiter. Ja? Und jetzt fange ich eigentlich an, ich trinke jetzt, ich rauche manchmal eine Zigarette.
Naja, warum denn?
Vielleicht auch mal fünf. Ja, aber das habe ich früher nicht gemacht, weil ich immer dachte, Kontrolle, Kontrolle und ich darf nicht abstürzen und ich darf nicht irgendwie so eine Partymaus werden und jetzt habe ich das alles aus den Augen verloren. Und jetzt merke ich so, abends, wenn Leute kommen und so, ich bin voll einfach so in diesem Amüsiermodus.
Ja, Barbara, aber ob das die richtige Reihenfolge ist? Also bei mir war es nämlich genau umgekehrt. Ich fange jetzt an, mich selber zu kontrollieren.
Wirklich?
Naja, Mensch, ich bin 50.
Ja, ist auch besser. Naja, ich
fange jetzt gerade an,
nicht 50.
Eben, naja, lieber nicht dran ziehen oder was weiß ich.
Ja,
oder
klar.
Nicht zu viel oder so.
Nee, da bin ich.
Nicht, dass
ich
sich noch irgendwas irgendwie dann doch noch verkalkt oder verstopft in den Arterien.
Du fängst jetzt schon an, wieder auf deine Gesundheit zu achten, damit man
natürlich.
Auf den letzten Metern fit wird und fit bleibt.
Naja, ich habe ja auch eine junge Freundin und so.
So, du sprichst es selber an. 16
ich wusste
Jahre
doch,
jünger.
Dass
die
das
ist ja noch ein Kind.
Ja, also wenn man überlegt, als ich 16 war, war sie gerade geboren. Ja, das stimmt.
Ja, gut,
aber jetzt
als sie 18 war, warst du 34 und dann ging es eigentlich schon ganz gut. Und dann jetzt ist sie halt 34 und du bist 50. Ja. Ist doch alles super.
Ja, ich fühle mich aber trotzdem immer noch als der Jüngere.
Na klar.
In der Beziehung.
Das ist lustig, wenn man das ist ein großer Altersunterschied, 16 Jahre.
Ja,
wann merkst du das und wann merkt sie das?
Ich merke das halt, wenn ich dann, was weiß ich, von alten, von Kängelhüten erzähle oder so. Die versteht das überhaupt nicht. Ich habe jetzt mit diesem Kängelhut auf, muss das dann jetzt sein, dieser Hut oder was weiß ich, wo ich dann denke, was? Das war doch, Mensch, ist doch das Ding gewesen. Dann versuche ich ihr das zu erklären und so. Ja, aber das waren damals alles Teenager. Aber du, jetzt bist 50. Nein, aber es ist schon lustig. Also wenn man, also man kann gegenseitig viel voneinander dann
total
auch so lernen.
Aber es ist interessant, wenn man nicht die gleiche Sozialisation hat. Also ja, finde ich sowieso, also ich finde übrigens wirklich, ich weiß nicht, das wirst du vielleicht auch gemerkt haben mit verschiedenen Partnerinnen, die du wahrscheinlich hattest in deinem Leben. Ja. Ob jemand genauso wie du dann vielleicht in der DDR aufgewachsen ist oder ob jemand eben überhaupt dieses Leben gar nicht kennt, ist mit Sicherheit ein Unterschied. Und ich glaube ja, dass gemeinsame Sozialisation hält ja einen schon irgendwie zusammen.
Ja, das stimmt. Aber es gab immer auch Parallelen zu meinen Partnerinnen, die halt immer meistens aus dem Westen kamen. Mhm. Komischerweise. Mhm. Weiß ich nicht, die haben manchmal auch so eine, meine Ex-Frau ist zum Beispiel Türkin, die war halt auch so sehr familiär aufgewachsen, so auch in diesem, in dieser Art, wie ich es damals war, da gab es halt Parallelen und so.
Ja, das ist übrigens auch wichtig.
Das Interesse ist halt wichtig. Ich glaube, ich finde es halt wichtig, dass sie sich trotzdem auch dafür interessiert, wo ich herkomme und wie das da war.
Ja.
Und ich komme ja regelrecht nicht nur aus einer anderen Zeit, sondern aus einem Land, was es auch nicht mehr gibt, so wie es damals war. Und es ist immer wieder spannend, jungen Leuten sowas zu erzählen und nahezubringen.
Das ist ja interessant, weil du hast ja jetzt alle Phasen mitgemacht, von Ossi, Wessi hin zu, ach, ist doch scheißegal.
Ja.
Oder? Ich glaube, man kommt dann irgendwann, kann man auch an den Punkt, also jetzt uns allen, ob jetzt einer sagt, der kommt aus Leipzig, aus Dresden oder aus Dortmund, ist ja heute eigentlich wirklich wurscht. Und für unsere Kinder spielt das sowieso gar keine Rolle mehr. Nee. Aber du sozusagen verschiedene, jetzt schon wieder, dass man jetzt eigentlich schon wieder sagt, ach, es war eben, dass man jetzt mit einem guten Gefühl daran so zurückdenkt und auch sagt, es macht auch Spaß, über diese Zeit zu reden.
Total. Mhm. Es macht mir auf jeden Fall Spaß, irgendwie so ein bisschen weise dabei zu klingen auch.
Ja,
oder was
weiß ich,
so erfahren zu sein. Also es ist gerade diese Hip-Hop-Sache und sowas, da kann man ja immer an diesem Beispiel, was es ja heute sozusagen ja immer noch gibt, Hip-Hop ist ja so eine Brücke, die kann man ja auch über diese Generationen und sowas dann bauen. Mhm. Und das ist schon interessant, auch für die jetzigen jungen Leute, also meine Kids oder so, wenn die dann hören, wie das angefangen hat.
Ja.
Also es ist schon eigentlich eine spannende Story immer wieder.
Ja, total. Du hast ein Ballett, was man dir immer noch anmerkt. Ich habe dich letztens gesehen, da hast du...
Wir haben auch schon mal Ballett getanzt, davon mal abgesehen zusammen.
War das bei Blondes Gift?
Ja, da hatte ich mit dir mal so eine...
eine Hebefigur. Du hast mich nach hinten gebeugt.
Ich habe versucht.
Jetzt hör doch auf! Hier ein Witz auf Kosten meines Gewichts.
Es war sehr elegant. Ich weiß es noch. Du lagst gut in der Hand,
schwer in der Hand, sag ich mal. Ja. Und ich, damals konnte ich mich bestimmt noch richtig weit zurückbeugen, oder?
Ich kenne den direkten Vergleich jetzt nicht.
Dazu wird es auch nicht kommen heute.
Aber bei dem Podcast ist es auch schwierig,
wobei
das jetzt irgendwie
vorzuführen. Wobei, ich versuche manchmal in der Dusche, wenn ich so stehe, denke ich mir, ich muss es doch nochmal schaffen.
Oh, ich muss nicht übertreiben.
Und dann merke ich, du warst ja immer in Bewegung, aber ich habe mal zwischendurch auch mal 25 Jahre nichts gemacht, ja. Und dann hatte ich Kinder und dann dachte ich mir, jetzt zeige ich denen mal, wie cool ich bin. Und dann habe ich im Garten irgendwie einen Rad mit einer Hand geschlagen, da habe ich mir fast den Ellenbogen gebrochen, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wie behäbig und schwer man einfach geworden ist im Laufe dieser
Jahrzehnte. Nee, aber das habe ich jetzt auch. Ich habe ja, wie gesagt, auch Breakdance, so ein bisschen akrobatische Sachen da gemacht und so. Und wenn ich dann jetzt manchmal so ein paar Dinge versuche, die ich früher als Jugendlicher in der Disco dann total aus dem Ärmel geschüttet habe, dann merke ich dann schon, es ist schwieriger. Also man wird langsamer bei seinen Drehungen und bei seinen Bewegungen.
Ja, klar. Aber du hast, man gibt mir Zeichen, dass ich jetzt mit dir ein Spiel spielen soll.
Bitte.
Mein Gott, wie hier unser Gespräch auch sowas von abrupt.
Ja, aber ich war auch gut irgendwie an der richtigen Stelle. Jetzt wollte ich gerade von meinen Gebrechlichkeiten erzählen.
Gut, dass es dazu nicht kommt. Wir wollen dich so in Erinnerung halten, wie du früher warst. Ah nein, da kommt unser Spiel genau zur rechten Zeit. Deswegen kommt jetzt auch ein Zeichen, weil es inhaltlich gerade passt. Lieber Lars, liebe Barbara, heute dürft ihr beide wieder jung und spritzig sein, denn ihr spielt Du kannst jetzt wieder 17 sein. Lars ist vor kurzem 50 geworden. Barbara ist ja auch nicht mehr so weit davon entfernt, aber heute ändert sich das Ganze wieder. Stellt euch vor, ihr werdet nochmal 17 Jahre alt, aber in der heutigen Zeit. Was würdet ihr im Jahr 2023 als 17-Jährige machen? In welches Team würdet ihr gehören? Also würde Fahrradkette oder so ähnlich. Wir haben einen Fragenkatalog vorbereitet, den ihr bitte abarbeitet. Okay. Wenn ihr heute nochmal 17 wärt, welchen Trend würdet ihr sofort mitmachen? Bauchfrei!
Ja, da bin ich dabei. Aber ich habe wirklich auch bauchfrei, diesen Trend habe ich damals auch schon, in den 80ern war der schon angesagt.
Hast du auch gemacht?
Ja, weil die Tänzer und auch die Breakdancer irgendwie, die hatten sich die T-Shirts zusammen zurechtgeschnippelt und der Bauch musste immer frei sein. Das war irgendwie
was
Cooles.
Und was hatte man für einen tollen Bauch? Ja, ja. Oh Gott, ich hatte so einen super Bauch.
Ja.
Und dann, ich sag das auch meinen Kindern immer, das war alles super.
Dann kamt ihr.
Und dann kamt ihr. Naja, egal.
Ja.
Also du auch bauchfrei?
Ach naja, bauchfrei, ja. Also tanzen auf jeden Fall, irgendwas mit tanzen. Also ich würde, glaube ich, weiter Breakdance machen. Breakdance wäre, glaube ich, mein Ding.
Okay, das geht ja auch heute noch. Ist denn, ich meine, heute tanzen, ich gucke mir auf Instagram manchmal so Tanzwettbewerbe an. Die Leute machen Sachen teilweise, von denen man nicht denkt, dass sowas mit einem menschlichen Körper überhaupt möglich ist.
Und das wusste ich damals ja auch noch nicht. Also ich fand das damals, hat mich ja schon geflasht. Aber wenn ich mir das heutzutage angucke, denke ich, Mensch, also heutzutage würde ich mich, glaube ich, noch mehr reinknien in die ganze Sache, um das alles drauf zu haben.
Ja, du könntest ja dann so eine ganze Dance-Company gründen oder so.
Ja, auf jeden Fall wäre das vielleicht mein Traum.
Die Bürgerbewegung.
Ja, zum Beispiel. Das waren Bürgerbewegungen, die ich dann auch gemacht habe damals.
Wenn ihr heute nochmal 17 wärt, was würdet ihr auf TikTok posten? Bist du auf TikTok?
Ja. Nee, ich bin nicht TikTok. Aber ich benutze da mein Instagram-Account als Ventil für meinen Blödsinn. Und ich hatte damals auch ganz viel, ich hatte ein Tonbandgerät und da habe ich dann ganz viel so Hörsachen gemacht. Also wir hatten ja nur das Mikrofon. Wir hatten ja keine Videokameras oder Filmkameras, wo wir uns selber aufnehmen konnten. Aber ich habe dann so Radiosendungen gefaked und lustige Hörspiele gemacht und sowas.
Wirklich?
Und ganz viel Blödsinn auch. Das ist ja meistens so dieser erste Schritt schon.
Ja, klar.
Unbewusst, den man macht, wenn man in diese Richtung geht, in die man dann, jetzt sitzt man hier und macht einen Podcast.
Ja, ja,
40
genau.
Jahre später. Ja, aber so war ich ganz leidenschaftlich dabei und ich habe auch viel Blödsinn gemacht. Also ich glaube heutzutage würde ich das als Ventil nehmen und als Plattform nutzen.
Ja, es ist natürlich irre, dass du dein eigener Produzent sein kannst. Ja. Und ich meine, wie viele Leute haben sich ernsthaft aus diesem Kanal rausentwickelt, haben irgendwie angefangen, da irgendwie ihre Musik zu posten und heute, keine Ahnung, singen sie irgendwie in der Lanxess Arena vor 15.000 Leuten.
Na, mein großer Sohn, der kam damals auch immer an und hat mir dann so Leute gezeigt, hier für diese ganzen Comedy-Truppen, dann, die es bei YouTube dann gab und so. Alles so junge Leute, die teilweise auch alte Gags und was weiß ich nochmal neu aufbereitet haben. Und so, die wir halt auch schon kannten. Mhm. Und dann denke ich auch mal, ey, krass, also wir waren damals irgendwie teilweise auch lustiger und so. Aber heute wird das so abgefeiert und so, weil die ihre Plattform da haben.
Mhm. Ja.
Ah, da denkt man ja, Mensch, hätte man doch damals schon.
Also wenn ich heute 17 wäre und bei TikTok wäre.
Na, du würdest tanzen.
Nee, tanzen ist, weiß ich.
Bauchfrei. So. Oder nur bauchfrei.
Ich glaube, ich wäre einfach bauchfrei. Ich bleib dabei. Ey, wenn ich 17 wäre, ich wäre einfach bauchfrei.
Ja.
So, wenn ihr heute nochmal 17 wärt, wie würde euer nächstes Wochenende aussehen? Boah, das wäre vor allem geprägt von großer Nervosität und dem dauerhaften Gefühl, what's next? Also ich war sowas von wepsig.
Ja.
Ich kann es bis heute nicht verstehen, dass man mit 18 jemanden kennenlernt, den man dann geheiratet hat. Das wäre mein absoluter Untergang gewesen.
Das wollte ich auch nicht. Ich habe das auch bei meine erste große Liebe habe ich dann irgendwann beenden müssen, weil ich dann so dachte, es kann nicht sein, dass ich jetzt, dass das
so
jetzt
many
ewig.
Fish in the sea.
Ja, es gab kaum Gründe eigentlich, das zu beenden. Aber irgendwie
die war
das
eigentlich
einfach,
super.
Aber wir waren zu jung.
Aber sie
ich habe gedacht, das kann doch nicht. Nee, das war so, wurde ich getrieben irgendwie innerlich. Was ich noch sagen wollte, ich bin früher in die Diskothek immer gegangen. Disco war für mich ganz wichtig. Also ich war 14, da gab es schon, nannte sich Cola-Disco.
Jugenddisco. Ja.
Aber war eigentlich Cola-Wodka-Disco. Du durftest ja nach der Jugend, war ja dir schon auch ab und zu mal ein bisschen Alkohol gönnen als Jugendlicher früher.
Und bei bisschen Alkohol, war es dann bisschen Alkohol oder ist man dann regelmäßig komplett abgestürzt?
Komischerweise doch, viele sind abgestürzt. Ich war eigentlich immer so, wahrscheinlich durch die Prägung von meiner Familie, weil die haben ständig gesoffen.
Und ich fandst
fand
du das abschreckend? Wirklich,
ja,
ehrlich?
Das
ist ja interessant.
Ich fand Besoffene immer nervend und irgendwie unangenehm, weil ich gemerkt habe, Mensch, gerade so auch die sympathischen, lustigen Leute, die man so kennt aus dem Leben, wenn die dann getrunken hatten, dann waren die so drüber. Und das fand ich als Nicht-Trinker dann irgendwie beängstigend auch.
Ja, aber es ist doch lustig, weil ja viele sagen, nee, Also Alkohol trinken machen nur die, die es sozusagen von zu Hause kennen und umgekehrt. Also wenn die Eltern nicht so schlimm sind, dann werden die Kinder auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, es hängt einfach gar nicht miteinander zusammen.
Nee, also bei mir war es genau das Gegenteil, was die damit erreicht haben. Mhm. Also die waren wirklich alle lustig. Die Partys, Familienfeiern waren wunderschön und so. Mhm. Aber dieses mit dem Alkohol und gerade weil ich auch Breakdancer war und auch so lustig irgendwie, wollte ich das nicht irgendwie dem nicht entgegenwirken. Also ich glaube, bei mir wäre es andersrum gewesen. Ich war immer gut drauf, hatte viel Elan und wenn ich was getrunken habe, dann war ich immer mehr so.
Oh ich habe früher, wenn ich einen Schluck Wein getrunken habe, bin ich in mir zusammengesunken. Ich konnte mich nicht mehr aufrecht halten irgendwie. Ja, ja. Und das ist eigentlich, da bin ich aber jetzt heute drüber weg, muss ich sagen.
Ja, ich hatte auch einmal so einen Absturz alkoholmäßig, dass ich danach dann wirklich gesagt habe, nie wieder. Das war so schlimm, dass ich auch noch am nächsten Tag dann irgendwie nur noch brechen konnte.
Ja, und brechen auch, also ist nicht mal, schön.
Nee, auch diesen Drang zu brechen, aber kam nichts mehr raus. Das ist ja, wenn du so schreien musst, schon wenn da nichts kommt. Und ich hatte das Gefühl, also dass es bei den Kids heutzutage jetzt gar nicht so ein großes Thema ist, in die Disco gehen.
Was machen die denn stattdessen? Eben. Du hast ja schon größere Kinder. Was machen die dann?
Na, die treffen sich dann gerne mit Freunden und so.
Wo und
gucken
man
Netflix-Serien
sich
oder zocken und so. Zocken ist halt auch immer
zocken
angesagt.
Zocken ist ein großes Ding, ja.
Ja, ja.
Also ich finde, solange sie nicht an der Aral-Tankstelle rumstehen, geht ja irgendwie
ja,
alles.
Ja, das ist der nächste Step.
Wo würdet ihr heute mit 17, wenn ihr nochmal 17 wärt, wo würdet ihr euren Partner suchen oder einen Partner suchen?
Oh, das finde ich aber auch also krass. Also nicht bei Tinder und so ein Zeug.
Sag mal, das kann man nicht einfach in der U-Bahn sagen, hallo?
Mal, ja, ich denke
also
auch
so
jedes
wie
mal.
Wir früher?
Ja,
Gott, was habe ich Typen kennengelernt?
Ja, in der Disco.
Überall.
In der Disco.
An der Ampel. Egal, wo ich gearbeitet habe. Ja. Ich habe Knöpfe verkauft bei Ludwig Beck. Ich habe genau einen Samstag gearbeitet. Da hatte ich drei oder vier Typen in der Anwerbung, sage ich mal. Die aber jeden Samstag kamen irgendwie und angeblich wieder einen Knopf für die Hose brauchten. Stimmt. Ja, der ist schon wieder abgegangen. Ja. Willst du mal gucken? Ja, natürlich. Oh mein Gott, da ist aber auch ganz schön Spannung drauf. Zack, bumm, schon hatte man einen Fuß in der Tür.
Ja, oder Pioniernachmittage, FDJ-Nachmittage im Osten. Nein, aber ist komisch, wa? Also ich weiß nicht. Also nennt mich das Paarungs...
Ja, also Paarungsplattformen.
Plattformen.
Im Ernst, willst du Fotos aussuchen, die über dich alles sagen, wo du mal mit einer Angel sitzt und mal mit einer lustigen Breakdance-Pose und mal mit einer weiten Hose und mal so ein bisschen sexy auf Satinbettwäsche?
Nee. Also ich habe immer lieber die Wirkung gespürt und so, wenn man irgendwie sich kennengelernt hat, so irgendwo in der Disco halt. Disco war halt immer so ein Ding.
Disco ran, zack, langsame Musik, Schieber tanzen und dann gucken, wie riecht's, wie fühlt sich's an, tritt er mir die ganze Zeit auf die Füße und dann war doch, weiß ich nicht.
Oder eine Fete. Feten waren doch damals in. Wegen La Boom auch so.
Na klar.
Langsam tanzen,
langsam
die Fete.
Tanzen. Ich würde so gerne nochmal.
Mit Abstand, aber langsam. Also
erst mit Abstand und dann hat
Abstand
man aber manchmal schon gemerkt, okay, dem müsste ich jetzt die Arme brechen, um ihn näher an mich dran zu kriegen.
Mit gestreckten Armen
zur Hüfte. Da geht wohl offensichtlich nichts.
Aber das war, und woanders hingucken dabei.
Ja, total. Und so über die Schulter gucken, dass deine beste Freundin mit dem Typen tanzt, den du eigentlich gut findest.
Ja, genau.
Aber man war ja auch so irgendwie verwirrt und man wusste ja auch noch nicht so, was einem irgendwie, wie soll ich sagen, heute würde man so sagen, nee, also ich will den oder keinen anderen. Ja. Und damals war man dann halt so, na, dann nehme ich halt den kleinen Brillenträger, sag ich mal, der Kopf kleiner war als ich, bevor man gar keinen hat. Irgendwie
ich weiß auch nicht, vielleicht war die Auswahl auch nicht so groß. Ich meine jetzt, oder diese Einflüsse, die das Bild auch so formen von Partnern, wo man dann so, was weiß ich, die jungen Leute heutzutage im Internet, wenn ich mir jetzt so Insta-Profile angucke oder bei TikTok, die jungen Mädels,
aber wir hatten
die
sind
ja dann teilweise. Ich hatte doch kein Instagram.
Nein, aber wir hatten doch auch sehr genau
Vorstellungen,
wie
jemand aussehen
muss. Ja,
die sollte schon aussehen
wie... Wie denn? Wie sollte sie aussehen?
Wie Samantha Fox, gebe ich auch ganz offen zu, weil die einfach so eine tolle Stimme hatte auch.
Ja, ja, klar.
Aber dann irgendwann kam die Kim Wilde-Phase. Das war dann schon so ein bisschen sinnlicher.
Ja, Kim Wilde ist super.
Ja, die finde ich bis heute auch noch toll. Also die damalige
Kim Wilde.
Ich habe die mal getroffen
und die war, war süß.
Aber süß. Die hat eine tolle Ausstrahlung irgendwie
gehabt.
Ja,
die ist auch so eine, so eine Mischung aus mütterlich und sexy.
Genau, und das Mütterliche hatte sie damals noch nicht.
Nee.
Du weißt ja, also damals war die durfte ja auf Fotos nicht lachen. Auf allen Fotos war die immer ernst.
Ja.
Und das hat mich irgendwie auch damals irgendwie so verrückt gemacht.
Gut, gell? Ja, weil du immer gelacht hast. Ich wollte auch immer geheimnisvolle Männer.
Stimmt, ich habe auch irgendwie öfter mal irgendwie also Mädels haben wollen, die keinen Humor haben, aber das hat nie funktioniert. Das war ganz schlimm.
Das kann ich genau nachvollziehen. Ja. Ich hatte ausschließlich Männer ohne Humor bis zum gewissen Zeitpunkt, weil ich mir immer eingebildet habe, so eine Ernsthaftigkeit tut mir gut. Und ich habe mich schon am zweiten Tag so gelangweilt und dachte mir, oh Gott.
Ja. Nee, das war dann auch nicht schön, wenn dich ständig jemand so irgendwie den Kopf schüttelt nur oder sagt, du hast eine Klatsche oder du bist doch nicht ganz richtig.
Ja, jetzt hör doch mal auf. Psch, nicht
kannst
immer
du
so
einmal
laut.
Ernst sein?
Kannst du einmal ernst sein, genau.
Werd mal erwachsen.
Wenn ihr heute nochmal 17 wärt, wem würdet ihr auf Instagram folgen? Vincent Weiß.
Wahrscheinlich.
Matthias Schweighöfer.
Wahrscheinlich.
Ich würde versuchen, mich an Matthias Schweighöfer ranzumachen.
Wahrscheinlich Katja Krassewitz. Ja. Das ist so die Samantha Fox der heutigen Generation vielleicht.
Ganz, wirklich. Ich bin offen
nur nicht
für
so eine schöne Stimme. Ja.
Aber das ist zu viel.
Ja, finde ich ja auch. Ich fände es ja auch unheimlich. Und ich stelle mir auch immer vor, Mensch, meine Kinder, meine Jungs sind ja auch jetzt in dem Alter, wo die dann sich sowas angucken müssen.
Ja.
Aber ich merke da eine positive Entwicklung. Weil die finden nämlich natürlich auch toller.
Also, ich stell dir mal vor, dein Sohn bringt so jemand mit nach Hause, mit so neongrünen Nägeln, mit so langen.
Müsste ich mit leben, aber was soll ich machen?
Und die immer so, die fassen ja alles
so an. Die kommt
mir
nicht ins Haus.
Den Satz werden wir vielleicht auch mal irgendwann sagen. Ich habe letztens wirklich eine an der Kasse, die hatte dann, die hatte so lange Nägel, die konnte gar nichts machen.
Die konnte das Kasse bedienen.
Die konnte das ganze Produkte immer nur so über den Scanner schieben, weil die konnte gar nichts anfassen. Ja. Und dann musste sie was stornieren und dann hast du schon gemerkt, ist ihr die ganze Farbe aus dem Gesicht gefallen. Ja. Weil jetzt musste sie mit den Fingern an den Bildschirm.
Ja, mit solchen Nägeln hätte ich die ganze Zeit eine blutige Nase.
Ja, eine blutige Nase und alles. Ja, und insgesamt auch, also ich meine, willst du, dass die da im Ernst irgendwie...
Nein, will ich nicht.
Ist doch, wenn die
andererseits,
Edgar
wenn,
mit den
wenn's Scheren nur die Nägel sind und der Rest...
Ist super.
Natürlich ist.
Ja,
okay.
Klar.
Und der Charakter auch dementsprechend.
Ja. Nur der Charakter zählt.
Ja, aber die haben es auch nicht leicht, die jungen Leute, wenn man das jetzt so hört.
Nee, das stimmt. Letzte Frage zu unserem Spiel. Wenn ihr heute nochmal 17 wärt, wie würdet ihr euer Geld verdienen? Das ist doch eine gute Frage.
Mit 17? Ich glaube, die Leute haben, also die 17-Jährigen haben ja jetzt eine total krasse Vorstellung von dem, was sie auch verdienen wollen.
Ja.
Also mein Sohn hat gesagt, ich falte keine Kartons, das weiß ich noch, da gab es Riesendiskussionen. Der wollte halt Geld verdienen. Mhm. Und zwar nicht das, was man bekommt fürs Kartonfalten.
Nee, ja.
Sondern
ja, also so 15 Euro wäre schon schön, hat meiner letztens gesagt.
Ja, genau.
Und ich so, am Tag oder in der Stunde? Nee, in der Stunde, weil sonst kommt man ja gar nicht auf den grünen Zweig. Dann habe ich gesagt, aber da musst du auch was leisten für 15 Euro die Stunde. Da reicht es nicht nur physisch anwesend zu sein.
Nee, ich habe mich dann gefreut, wenn dann irgendwie ein Freund von ihm dann auch irgendwas, was er sich dann Kartons gefaltet hat oder so. Und dadurch ist er dann da vielleicht mit reingerutscht und hat dann mal die Erfahrung gemacht und so. Aber also ich glaube, dass die sehr anspruchsvoll sind. Gerade weil ihnen ja auch ganz viel Luxus auch immer vorgelebt wird von ihren Vorbildern und sowas. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ich habe letztens die Travis Scott Doku gesehen mit meinem Sohn und Travis Scott ist sein Held irgendwie und so. Und das ist ja was da ist nur... Limousine, mit der Limousine zum Privatjet. Also das haben die früher ja auch vielleicht gemacht. Wahrscheinlich ist Michael Jackson auch im Privatjet geflogen.
Aber die waren trotzdem entfernter von einem irgendwie.
Eher entfernter von uns. Ja. Und auch gleichzeitig wurde dieser Luxus nicht immer so zur Schau gestellt, weil es die Kanäle gar nicht gab, wo man das... Da hast du mal irgendwo bei RTL exklusiv, hast du mal gesehen, das Ankleidezimmer von Mariah Carey. Das war's dann aber schon. Ja. Aber heute ist ja, wenn Kim Kardashian für ihre Tochter Geburtstag feiert, da wird bei denen im Garten Disneyland aufgebaut und so.
Ja.
Und man ist dann, finde ich, auch immer dabei, als Eltern zu sagen, das ist nicht das echte Leben.
Ja, du siehst dann immer ständig irgendwelche 17-Jährigen im Pool auf Partys da mit irgendwie Mädels, die so aussehen wie...
Ja, Katja Krasewitsch.
Jetzt hast du es gesagt.
Ja, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, nee, aber früher gab es... Kennst du noch Bitte umblättern, die Sendung? Nee, wa?
Bitte umblättern.
Die kam in den 80ern.
DDR oder BRD?
Zu DDR-Zeiten habe ich immer im Westen kam Bitte umblättern.
Bitte umblättern. Das war wie so ein Magazin.
Genau,
halt, oder?
Und da konntest du dann sehen, wie Julio Iglesias gelebt hat. Das waren so meine Vorbilder. Wirklich, das war so mein Vorbild.
Julio Iglesias.
Den fand ich toll.
Der ist übrigens toll.
Ja, ich höre immer
La Mer.
Ja, sowas. Ja, Amor.
Super ist der.
Amor.
Den würde ich mir mal für meinen Geburtstag mieten.
Ja, der war toll. Das, ja, aber das war so ein gepflegter
super
Typ, Schlipskragen, braun gebrannt.
Ja.
Nicht so wie heutzutage.
Ja, immer schlecht gelaunt und bekokst.
Bauchfrei.
So, erzähl mir bitte, hast du viele Freunde in der Branche? Du bist mit Oli P. Gut, ne?
Mit dem bin ich zum Beispiel gut befreundet, ist auch wirklich so eine treue Seele. Irgendwie. Ja. Wir haben uns ja auch wirklich vor 40 Jahren fast schon kennen, also vor 30 oder also damals, wo es anfing, 94, da habe ich mein erstes Album rausgebracht. Mhm. Das ist schon ewig her. Und da erzählt er mir immer, dass er mich zum ersten Mal kennengelernt hat bei einem gemeinsamen Fotoshooting. Da wusste ich nicht, wer er ist. Und er war da auch noch gar nicht irgendwie groß. Ich glaube, da war der einfach nur Model.
Ja.
Und so. Und das ist immer so lustig, wenn er das so erzählt und so. Weil ich kann mich an den Tag erinnern, aber nicht mehr an ihn damals so.
Ja, und es ist auch lustig, finde ich, wenn man überhaupt die Leute trifft, die ja mit denen wir damals gestartet haben. Bei mir ging es ein bisschen später los, so 98, 99. Aber es gibt ja immer so eine ganze Generation von Leuten, die mit einem ungefähr gestartet sind.
Total,
und es ist
total
echt
spannend.
Lustig, wenn man sich dann trifft und einfach über die Zeit zu reden, wie es alles so losging, weil alle waren tierisch unsicher. Keiner wusste ja, wo die Reise hinführt.
Ja, das ist echt toll. Also da freut man sich jetzt auch. Und jetzt ist man auch so eine Lockerheit. Es ist nicht mehr dieser Druck, nicht mehr dieser Konkurrenzdruck. Ganz oft war ja früher so irgendwie gerade so, wenn man so Mitte 20 ist oder was weiß ich. Und jetzt trifft man sich so und alle sind so gestandene ältere Herrschaften.
Ja,
Reife.
Naja, und
Reife.
Man muss
die haben eine bestimmte Reife, haben wir jetzt alle.
Ja,
irgendwie.
Und ich glaube, früher war auch mal eine Zeit lang so dieses, ey, du glaubst ja nicht, ey, wo ich gestern war und morgen bin ich ja schon wieder da und dann fliege ich dahin und dann mache ich das. Und man war so total dabei, immer zu erzählen, wie super alles läuft.
Genau.
Ja.
Und jetzt ist eigentlich egal. Also jetzt, jetzt sieht man es den Leuten ja an, ob es ihnen gut geht oder nicht.
Das finde ich übrigens auch.
Das steht denn im Gesicht geschrieben.
Und es ist jetzt auch ein bisschen so, dass man eben sieht, wer hat es irgendwie, wer hat es richtig gemacht und damit meine ich jetzt gar nicht Erfolg gepusht, sondern wer ist bei sich geblieben.
Ja.
Und wer hat es auch irgendwie verloren? Weil es gibt ja auch welche, die sind total erfolgreich geworden und trotzdem möchte man mit denen nicht tauschen.
Nee, auf jeden Fall. Das beruhigt dann auch immer mehr mit den Jahren, wenn man das sieht. Und viele, die man damals auch bewundert hat für das irgendwie, die von denen habe ich nie wieder was gehört. Also ich bin ja auch durch die 90er immer schön durchmarschiert. Mhm. Bis heute eigentlich habe ich immer wieder tolle Sachen machen können, die mir Spaß machen und da bin ich eigentlich auch stolz drauf. Man kann mittlerweile so ein bisschen auch zurückblicken und sagen, toll.
Ja, genau. Ja. Hast du aber zwischendurch auch mal Zeiten gehabt, wo du Schiss hattest?
Immer. Den hat man ja, naja, das ist ja der Beruf. Ich glaube, das liegt daran, dass man auch selbstständig ist und irgendwie immer am Ende des Jahres, auch nach einem tollen Jahr, denkt, und nächstes Jahr, wie wird das dann jetzt? Und man ist ja immer darauf angewiesen, dass sich was Schönes ergibt. Vielleicht aus dem, was man davor gemacht hat und sowas irgendwie. So richtig Schiss, jetzt existenziell so, dass ich jetzt irgendwie weinen hätte können, nicht. Aber man hat schon gedacht, nervös wurde man manchmal.
Ja.
Also ich konnte es nicht ertragen. Zum Beispiel, die krasseste Phase war, glaube ich, wo mein erster Sohn geboren wurde. Das war eigentlich in meiner großen Erfolgszeit in den 90ern. Da war ich 25. Und da habe ich Sexy Eyes und sowas alles gehabt und ständig unterwegs. Und da habe ich schon gemerkt, dass das ganz schön viel ist gerade. Und da war mir richtig nach einer Auszeit.
Ja.
Sollte man sich vielleicht überlegen, ob man sich eine Auszeit nimmt in einem bestimmten Stadium. Aber bei mir war das so. Ich hatte dann wirklich den Drang, eine Familie zu gründen, irgendwie so eine eigene Insel zu schaffen. Und auch so einen Reifungsprozess durchzumachen. Und da hatte ich mal eine Phase lang nicht so viel zu tun.
Mhm.
Und das wurde dann, da war ich dann schon irgendwie schon sehr nervös. Ich hatte aber Gott sei Dank, muss ich sagen, einen Manager, der mich auch mental immer sehr gut
in Schuss gehalten hat. Ja, das ist auch wichtig. Ich sag auch manchmal zu meiner Managerin, kommen denn noch Anrufe?
Ja, genau. Na ja,
dann sagt sie,
ja.
Mach dir keine Sorgen.
Jetzt habe ich auch wieder ein tolles Management und so. Und die ist auch ganz toll. Und die, die Konstanze. Und ja, die baut mich dann halt auch.
Ah, bist du bei Konstanze?
Ja, bei Konstanze war ich auch.
Super.
Sehr gut aufgehoben. Das mockt dich. Also,
ja.
Wie eine Mutter zu
mir. Ja, ganz genau. Ja, so muss das auch sein. Ist übrigens auch meine Managerin, ist mein größtes Korrektiv.
Ja.
Die scheißt mich auch total zusammen.
Nee, das ist echt wichtig, dass man da. Dass
und dass
man
du nicht
da
auch einen Manager hast, der die ganze Zeit immer nur applaudiert und sagt, ganz toll, alles ganz toll und so. Brauchst auch mal einen, der sagt, nee.
Ja, und der
so
dann auch nicht. Weg ist dann irgendwann, wenn es dann eben nicht mehr so gut läuft oder so irgendwie. Und das diese Erfahrung habe ich eigentlich nicht machen müssen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Geheimnis natürlich, dass man, wenn man so weitermacht, immer wieder.
Aber wenn du jetzt sagst, also wenn wir jetzt mal annehmen, was nicht passieren würde, aber dass du einfach, sage ich mal, in den Medien nicht mehr überleben könntest, ja, weil weil einfach keine Angebote mehr kämen, konjunktiv.
Ja.
Was würdest du machen? Womit würdest du versuchen, dein Geld zu verdienen, um weiterhin einfach so zu überleben?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe halt mehrere Standbeine mir aufgebaut, sodass ich dieses Gefühl, dass wenn das eine nicht mehr klappt, könnte ich das andere machen, irgendwie dann halt noch da ist so. Also ich lese ja auch Hörbücher ein zum Beispiel. Das hat mir zum Beispiel in so Situationen wie diese Corona-Zeit, wo wir ein Jahr eigentlich nicht wussten, oder alle nicht wussten, was los ist, da habe ich schon so ein paar Sachen gehabt, die mich da rüber gerettet haben, über diese, also wo ich auch keine Ängste haben musste. Weil man kann halt Hörbücher für Kinder kann man noch einlesen. Wir hatten noch ein Album gemacht, also Musik irgendwie, klar, müssen das natürlich auch Leute kaufen und schön finden oder so.
Ja.
Oder
man, ja.
Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich ja gar nicht mehr so viel Zeit, zur Not gehe ich in Rente.
Wollte gerade sagen, komm, lang ist es nicht mehr. Du bist jetzt 50, die eben, paar also, Jahre kriegst du ja wohl noch
Sache
rum.
Her, irgendwie könnte ich auch dann in
aber
Rente
ist es
gehen.
Nicht lustig, dass man zum Thema Alter immer so denkt, ach, das mache ich mal später oder wenn ich älter bin und so. Und ich habe aber jetzt irgendwie gemerkt, ich glaube, später hat schon angefangen.
Ja,
weißt du?
Stimmt. Aber so. Komischerweise irgendwie erschreckt, also es erschreckt einen manchmal.
Ja.
Manchmal aber auch irgendwie nicht.
Ich denke dann immer, ach, das mache ich später. Oder das mache ich dann, oder dass man fast so freudig so, ach, dann, wenn ich mal mehr Zeit habe
ja,
und so.
Ja, ja.
Und dann denke ich mir aber auch immer, das wird vielleicht gar nicht passieren, mehr Zeit zu haben, weil vielleicht wird es jetzt auch immer so weitergehen und man wird sich jahrzehntelang einreden, ach, nächstes Jahr wird es besser und weniger und so. Und vielleicht wird es auch überhaupt nie weniger.
Ja.
Und irgendwann ist man 80 und dann sagt man, ach, siehst du mal, habe ich manche Sachen doch nicht machen können, aber wer kann das schon?
Ach, das kann ich jetzt auch schon sagen. Also klar, man denkt jetzt, man sieht ja heutzutage, was heutzutage alles möglich ist, was damals nicht möglich war. Und dann denkt man auch manchmal, Mensch, wenn ich jetzt nochmal 18 wäre, dann würde ich das machen oder dann könnte ich das jetzt und hätte ich doch damals mehr so.
Ja. Würdest du ins Ausland gehen?
Nein.
Ich auch nicht. Ich habe null Interesse.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ich auch nicht.
Nee. Das ist, weiß ich auch nicht warum, aber es ist so, und ich bin auch natürlich mit vielen auch nicht zufrieden und auch gerade auch Berlin. Also ich würde auch nicht aus Berlin und Brandenburg weg wollen.
Berlin ist grauenvoll, aber eigentlich will man dann doch nicht weg, weil alles andere ist dann auch irgendwie nicht.
Ja,
so
wenn
richtig.
Ich woanders bin, merke ich immer jedes Mal, was ich auch an Berlin habe, wie toll das ist. Und irgendwie kommt man ja auch mit diesen Blödmännern, mit denen man manchmal so auf der Straße zu tun hat, ja auch klar.
Ja.
Also irgendwie vermisst man das ja dann auch, wenn man es nicht hat. Also
ja, das stimmt schon. Aber
ich treibe es nicht raus.
Nee, mich hat es auch noch nie. Also es gibt ja auch immer so Leute, die so dann, ich möchte einmal alles stehen und liegen lassen und für ein Jahr nach Südostasien. Die Vorstellung allein.
Also Urlaub ist bei mir auch so, möchte ich auch nicht. Also 6
Was
Wochen
sollen
Urlaub.
Wir denn in Südostasien ein ganzes Jahr lang?
Ja,
dann haben wir uns Phuket angeschaut, dann waren wir in Phnom Penh, dann waren wir in Ding, dann haben wir diese hängenden Gärten von irgendwas. Keine Ahnung. Nee.
Nee, und auch 6 Wochen Urlaub kann ich mir eigentlich auch noch gar nicht vorstellen. Also 14 Tage ist für mich immer so. Da
14
fang ich dann schon
Tage?
An. 14 Tage
Wo
reicht mir.
Wenn du jetzt mal hast,
und dann Usedom oder Rügen.
So.
Nein, also mache ich sehr gerne.
Ja.
Aber
ich fahr schon mal in Süden, oder?
Mallorca. Gerne, Mallorca. So. Also ich mag es, wenn es in der Nähe ist, wenn man nicht zu lange dahin eiern muss. Also ich war aus beruflichen Gründen schon ganz oft Südafrika oder Los Angeles auch und solche Sachen. Tokio war ich.
Hör doch mal auf.
Also ich war
wann
schon
ist man
überall.
Denn aus beruflichen Gründen in Südafrika und
vor
Tokio?
So ein Typ wie ich, ja, so ein Ossi wie ich, irgendwie, der damals eigentlich ja auch kaum bis heute irgendwie immer noch ein perfektes, schlechtes Englisch spricht. Alleine deswegen schon irgendwie ist es mal schwierig. Aber na, durch Videodrehs? Früher hat man Videos in Amerika gedreht.
Ich werde
Sexy Eyes in Miami?
Nein.
Ja, Ein Bett im Kornfeld mit Jürgen Drews und Stefan Raab zusammen in Los Angeles?
Nicht dein Ernst.
Das waren wahnsinnige Momente, gerade für einen Ossi, der die Wende gerade noch verarbeiten musste. Weil
ja, klar.
Das war ja ein
und
paar Jahre kurz nach der Wende.
Und plötzlich liegst du mit Stefan Raab irgendwo.
Und auf einmal fahre ich mit einer Stretch-Limousine irgendwie.
Ist
und
das lustig.
Das wirklich, damals hat ja auch Geld keine Rolle gespielt in der Musikbranche da. Und also wir hatten beim Videodreh wirklich ein ganz tolles, luxuriöses, waren tolle Umstände. So.
Ich weiß noch, dass früher waren so Fotoproduktionen, also nicht, dass ich daran teilgehabt hätte, aber es wird einem immer erzählt, da hat dann so ein Fotograf gesagt, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir Südafrika machen oder ob wir Neuseeland machen oder irgendwie irgendeine Höhlenlandschaft bei Capri. Ich würde mir jetzt alles mal angucken und dann sage ich Bescheid. Dann fuhr der auf Fotoreise und guckte erstmal, ob Location-Scout-Reise, guckte mal. Und dann kam er zurück und sagte, nee, da war gar nichts dabei. Ich glaube, wir machen Südfrankreich. So. Und dann fuhr man irgendwie nochmal nach Südfrankreich. Und dann wurde das Fotoshooting erst gemacht.
Ja, krass. Aber
heute wird in den Hintergrund ein rosaner aufgezogen oder ein grüner. Wenn die abfotografieren, dann wird hinterher eine Palmenlandschaft eingezogen am Computer.
Ja, weil das heute heutzutage wahrscheinlich auch nochmal teuer. Einfach wird diesmal aufs Geld geachtet vielleicht irgendwie. Also ich weiß nicht, früher hieß es ja, wir müssen in Los Angeles drehen, das ist günstiger, weil die Videoproduktionsfirma Doro da halt auch einen Sitz hat und so. Und deswegen sind wir da trotzdem
dahin geflogen.
Fett dahin geflogen.
Ist das geil. Hattest du einmal Angst oder jetzt zurückblickend, warst du mal versucht auszuflippen?
Ja. Also das hätte durchaus mal passieren können, ja. Das war so diese Zeit. 96, Sexy Eyes, wo du dann so alleine auf einmal auf der Bühne standst und 10.000 Kids irgendwie das Lied mitgesungen haben auch. Also das war ja das war ja nicht geplant. Also von mir. Die Mauer fiel, also ich hatte damals irgendwie noch geguckt, Mensch, wie komme ich an Westschallplatten ran? Und dann war ich auf einmal in der gleichen Plattenfirma, wie meine Vorbilder vielleicht vorher waren und so. Und das waren alles so Sachen, im Nachhinein, da bin ich immer noch manchmal so am Verdauen, am Verarbeiten, weil das war schon eine krasse Zeit. Aber ich bin da auch so ein bisschen mental an Grenzen gekommen, auf jeden Fall.
Ja, es ist interessant, dass man selber an sich merkt, oh, jetzt, wenn ich mich da jetzt voll reingebe, dann kann es auch kippen.
Ja.
Und es wäre so schade gewesen, weil dann, dann wäre es einfach nicht so gut gelaufen auf Dauer.
Nee.
Ich finde, man muss nämlich gleichermaßen, also es ist ein bisschen das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, aber das musste ich gar nicht lernen, sondern das, so bin ich eh. Weder das Positive noch das Negative hat mich besonders beeindruckt. Weißt du? Ich bin einfach so durchmarschiert.
Ja.
Und auch wenn alle applaudiert haben am Straßenrand oder wenn alle irgendwie auf einen gezeigt haben, das war ja jetzt wohl nichts und so. Es war mir beides gleichermaßen wurscht.
Ja, ja. Nee, und ich bin jetzt im Alter, aber schon vorher, also als ich 40 wurde, dann war ich dann auch schon gelassener, was bestimmte Sachen und Bevorzugungen oder was weiß ich, Privilegien irgendwie anging. Also ich fand es toll, wieder zurückzufinden zu mir.
Ja.
Und das war ja eben das Gute, dass ich eben aus dem Neubaublock komme in Potsdam. Und irgendwie brauche ich das, bin ich so ein Typ. Also ich brauche das irgendwie auch.
Sehr gut, denn der Neubau aus Potsdam, der ist nicht aus dir raus.
Nein, weil meine Eltern wohnen ja immer noch da.
Gleiche Wohnung?
Aber gleiche Straße. Die sind jetzt irgendwie, haben jetzt mit Fahrstuhl, im Hochhaus mit Fahrstuhl. Aber es macht mir immer totalen Spaß, dahin zu kommen. Das ist wirklich, ich sehe meine Schule.
Ich weiß.
Und irgendwie, also
bei mir auch so.
Ich bin froh, dass ich da groß geworden bin, auch zu der Zeit damals. Ja. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen ruhiger da geworden. Aber früher, da das Großwerden da in dieser Plattenbausiedlung war schon echt Wahnsinn. Also wirklich überall Kinder und junge Familien mit Kids.
Ja, wenn man da dran vorbeifuhr, dann hat man immer so gesagt, ach Gott, wie schrecklich und alle so eng zusammen. Aber für ein Kind, du gehst raus und
irgendeiner
hängt immer am Klettergerüst, den du kennst und so. Ja. Also lebendig.
Westfernsehempfang zu haben, ohne aber diesen ganzen Stress aus dem Westen erleben zu müssen.
Nicht so viel Druck,
genau. nur träumen konnte man sich so in westliche Länder. Ja, das waren so Zeiten.
Also wir erleben hier heute einen sehr, sehr glücklichen, bodenständigen Bürgerlass. Dietrich Weisen, der im hohen Alter von 50 Jahren aber selbstständig heute Morgen hierher angereist ist. Nein, also er hat sich bringen lassen,
Navigationssystem
und Management haben es gemacht. Aber wie auch immer, du bist hier und du warst hier und wir bedanken uns ganz herzlich.
Das war's schon.
Das war's schon gewesen.
Naja, schade, aber es war wirklich sehr, sehr
schlecht. Aber war nicht alles schlecht gewesen, oder?
Es war nicht alles schlecht. So könnte man jetzt.
Tschüss.
Tschüss.
Kann man es wirklich schaffen, eine ganze Stunde zu lachen? Bürgerlass, die Trick schon. Und ich lache mit. Das hat mir sehr gut gefallen.
War ein tolles Gespräch, eine schöne Zeitreise, also in eure Jugend sozusagen.
Das hatte fast geschichtliche Relevanz, würde ich mal sagen. Mir hat es Spaß gemacht, wir hoffen, euch auch. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dann, alles gut.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de